Da habe ich vor ein paar Jahren habe ich jemanden kennengelernt, auch bei einem Dreh, einen Schauspieler, und wir sollten ein Liebespaar in der Szene spielen. Und er hat vorgeschlagen, damit wir uns in den Rollen besser kennenlernen, dass wir die 36 Fragen to Fall in Love von der New York Times, also 36 Fragen, um sich zu verlieben, dass wir die spielen. Und die Fragen werden sehr schnell intensiv. Also, was war der schlimmste Verlust in deinem Leben? Woran glaubst du? Was ist dir wichtig? Wann hast du das letzte Mal geweint? Und irgendwann meinte er zu mir, Vivi, du hast einen wunderschönen Charakter. Und ich war wirklich so, hä, wunderschöner was? Das meint er doch jetzt nicht ernst. Also wunderschöne Haare, wunderschöne Augen, sowas hört man als Frau ja eher, aber wunderschöner Charakter ist schon ein seltenes Kompliment, muss ich sagen.
Herzlich willkommen zum Interview-Podcast Kultur pur, der Podcast für Selbstständige, für Kulturschaffende, für Dichter und Denker, Experimentalisten oder jene, die sich von solchen inspirieren lassen möchten. Wie auch immer, wenn ihr mit den Herausforderungen des Lebens und den Veränderungen durch die Digitalisierung nicht allein sein wollt, seid ihr hier genau richtig. Meine lieben Podcast-Freunde, ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich weiß, ich habe ein bisschen warten lassen auf mich mit dieser neuen Folge. Zum einen liegt es daran, dass ich einfach mein Tempo habe und wenn sich eben im Moment kein gutes Gespräch ergibt oder man sich nicht treffen kann, so einfach aufgrund der ganzen Regeln da draußen, dann erzwinge ich jetzt nicht einfach irgendeine Folge, um euch einfach nur ein Ohr abzuquatschen, weil ich finde, Zeit ist was sehr Wertvolles und wenn ihr mir eure Zeit schenkt, dann bin ich dafür unglaublich dankbar. Und dann möchte ich auch, dass ihr da inspiriert rausgeht und einfach, ja, nicht einfach nur vollgequatscht werdet. Ich finde das manchmal, gerade im heutigen Zeitalter, schon fast irgendwie ein bisschen befremdlich und ein bisschen, ich muss ein Wort dafür suchen, so ein bisschen aufdringlich auch, dass man einfach jeden vollquatscht. Ob das jetzt Stories sind auf Instagram oder einfach Podcast-Folgen, wo sich Leute lapidar unterhalten, ohne so einen tieferen Sinn der ganzen Sache geben zu wollen. Ich weiß, dass es auch ein großer Trend und auch sehr gefragt ist, dieses Entertaining und einfach nur ein bisschen vollgequatscht zu werden, um irgendwie seinen eigenen Gedanken aus dem Weg zu gehen. Aber für mich ist es eben eigentlich das Schönste, eben meinen Gedanken zu begegnen und dafür auch Ruhe zu haben, um dann eben auch mit anderen Personen in Austausch treten zu können, der irgendwie ein bisschen tiefgründiger ist und ein bisschen mehr Sinn und Verstand hat. Genau so eine tolle Gesprächspartnerin hatte ich heute auch, habe ich heute auch wieder. Und zwar habe ich mich mit Vivian Wulff unterhalten und die ist Schauspielerin und Autorin und hat zum Beispiel 2009 bei Alarm für Cobra 11 mitgespielt und das letzte 2020 war Toxisch, das ist eine Fernsehserie. Also hat auf jeden Fall schon diverse Drehmomente hinter sich, würde ich sagen. Und jetzt kam eben das neue Buch auf den Markt und zwar hat sie das in Kooperation mit ihrer Freundin geschrieben, Nena Schink. Und es heißt Pretty Happy. Und ich finde das ganz spannend, weil die erste Podcast-Folge ging ja auch zum Thema Schönheitsideale online. Und das ist eigentlich eine wunderschöne Erweiterung und nochmal ein Blickwinkel von einer anderen, einer dritten Person. Letztes Mal hatte ich mich ja mit Julia Steins unterhalten und da haben wir auch viel übers Modeln gesprochen. Und jetzt geht es auch einfach nochmal so ein bisschen auch Stichwort Feminismus und ja, einfach vor allem auch ein Buch, was euch vielleicht auch inspirieren kann, weiterhelfen kann. Und ich bin ja ein großer Fan von Büchern. Das wisst ihr ja, wenn ihr entweder mir hier schon eine Weile zuhört oder auch folgt oder meinen Blog lest oder auf Instagram poste ich auch immer wieder, was ich lese. Und ich habe einfach eine unglaubliche Wertschätzung für Bücher und an Personen, die einfach ein Buch auf den Markt bringen und von vorne bis hinten so einen roten Faden in was reinlegen und Zeit investieren, um anderen einen Mehrwert zu geben. Davor habe ich einfach größten Respekt und deswegen freue ich mich ganz besonders auf euer Feedback und was ihr zu unserem Gespräch sagen werdet. Aber ich werde euch jetzt vorerst, wie in jeder Folge, ein bisschen was vorlesen und wie passend. Ich habe natürlich das Buch in meiner Hand von Vivian und Nena und Pretty Happy wird sie euch nachher auch nochmal im Podcast oder im Interview verraten, was es mit dem Titel eigentlich auf sich hat. Und ich habe mich für das Kapitel Feminismus als Label entschieden und lese jetzt vor. Feminismus als Label. Wenn man sich in der deutschen Gesellschaft umblickt, meint man, gar keine Frauenquote mehr zu benötigen. Wird doch überall mit den Wörtern Feminismus und Gleichberechtigung nur so um sich geworfen. In den sozialen Medien, in Frauennetzwerken oder auch Women-Only-Veranstaltungen, über die in den Hochglanzmagazinen oft und gerne berichtet wird. Jede Frau in der Gesellschaft, die etwas auf sich hält, plädiert öffentlich für starken Frauenzusammenhalt. Kein Wunder, dass mein Vater der Thematik überdrüssig ist. Doch leider sind viele der Women-Only-Veranstaltungen eine Mogelpackung. Es sind Abende, an denen Frauen Seite an Seite an hübsch dekorierten Tischen sitzen. Frauen, die sowieso schon oben angekommen sind und den anderen Damen am Tisch einen beruflichen Mehrwert bieten könnten, posieren gemeinsam für hübsche Instagram-Bildchen und schwadronieren darüber, wie wichtig es ist, junge Frauen am Anfang ihrer Karriere zu stärken, die bezeichnenderweise zu diesen Abenden in den seltensten Fällen eingeladen sind. Nein. Diese Begegnungen sind nicht der Verbesserung nicht vorhandener Gleichberechtigung gewidmet. Sie sind für die geladenen Frauen selbst, die sich durch die Einladung wertig und erhaben fühlen und unter dem Deckmantel des Feminismus beieinander sitzen und sich herrlich gut fühlen, moralisch überlegen. Schließlich hält man ja gerade in diesem Moment als Frauen zusammen. Es heißt immer, wir Frauen vernetzen uns nicht gut. Das sehe ich anders. Es gibt wahrlich genügend mit dem Wort Feminismus übertünchte Abende. Das Vernetzen ist weniger das Problem. Es liegt am fehlenden Zusammenhalt. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir Frauen nicht vorankommen, weil wir uns zwar als Feministinnen bezeichnen, aber nicht wirklich zueinander stehen. Wir schmeißen mit dem Wort Female Empowerment wie Konfetti um uns. Aber unterstützen wir uns wirklich? Nein, danke, vielleicht ein anderes Mal. Der Begriff Female Empowerment ist in den vergangenen Jahren zum bloßen Modewort verkommen, wie Bio oder glutenfrei. Überall steht Female Empowerment drauf, auf T-Shirts, Armbändern, Hosen, Zeitschriften und Möbelstücken, Spiegeln oder Bildern. Es würde mich nicht wundern, wenn bald auch noch der Joghurt im Kühlschrank ein Sticker mit der Aufschrift Female Friendly bekommt. Diese Maßnahmen bringen jedoch rein gar nichts. Je öfter Female Empowerment als Werbemaßnahme missbraucht wird, umso mehr verliert die Bewegung an Identität, an Wert, an Durchschlagskraft. Was nicht sein darf, es gibt noch viel zu tun. Denn was tun wir als Gesellschaft wirklich, um junge Frauen zu unterstützen und den Glaubenssatz Schönheit ist gleich Glück zu durchbrechen? Dass Mädchen sich mehr zutrauen, als nur hübsch zu sein. Dass sie den Wunsch verspüren, beruflich erfolgreich und finanziell unabhängig zu werden. Meiner Meinung nach zu wenig. Doch wenn wir nicht in die Zukunft investieren, welchen Wert haben wir als Gesellschaft dann überhaupt? Und an diesem Kapitel setzen wir an und fangen jetzt einfach mal an zu quatschen über das Buch, über unsere Erfahrungen, was Schönheit ist, wo Schönheit hingehen sollte. Und ich freue mich, dass ihr zuhört, uns eure Aufmerksamkeit schenkt und wünsche euch ganz viel Spaß bei unserem Gespräch dabei zu sein.
Liebe Vivian, ich freue mich sehr, dass wir heute hier zusammensitzen. Du bist in Berlin, denn dein Buch kam auf den Markt. Und zwar hast du es geschrieben zusammen mit deiner Freundin. Und ich würde sagen, du fängst einfach mal an, dich vorzustellen und dann gehen wir ins Thema rein. Heute geht es auf jeden Fall auch um Frauenpower, aber auch so ein bisschen den Begriff zu hinterfragen und vor allem um Schönheit. Und wir hatten schon mal eine Podcast-Folge zu Schönheitsidealen, deswegen ist es eine coole Erweiterung und ich bin sehr gespannt, was du alles zu sagen hast. Aber vielleicht fängst du einfach mal bei dir an. Wer bist du, woher kommst du und wie kamst du zu einem Buch?
Ja, also erstmal, ich freue mich auch riesig, hier heute mit dir und dem kleinen süßen Elvis zu sitzen. ja, also ich bin Vivian, alle nennen mich aber eigentlich nur Vivi und ich komme aus Düsseldorf, bin immer ursprünglich in Karlsruhe geboren und habe schon sehr früh mit der Schauspielerei angefangen. Da war ich so 12, hatte aber vorher immer Berührung mit irgendwie so Modelgeschichten und so, habe da aber schnell gemerkt, dass das irgendwie nicht so mein Ding ist. Mhm. Also ich bin schon eher der Typ so für die Schauspielerei. Und der Gedanke mit dem Buch, den gibt es eigentlich schon relativ lange, muss ich sagen. Also seit ein paar Jahren. Also Buch schreiben wollte ich tatsächlich, das hat meine Mama mir letztens erzählt, schon in der 7. Klasse unbedingt. in der 7. Klasse und habe dann vor ein paar Jahren immer mehr so Berührungspunkte mit diesem Thema Persönlichkeitsentwicklung, aber auch mit diesem ganzen Schönheitswahn, was ich da selber durchgemacht habe, gemacht und dann auch in meinem Freundeskreis einfach gemerkt, dass das Thema einfach sehr präsent ist und gemerkt, dass es nicht nur mich betrifft, sondern auch viele andere Frauen. Mhm. Und dann habe ich Nena kennengelernt und Nena ist sehr erfolgreiche Bestseller-Autorin. Und dann war es tatsächlich so, dass ich Nena gefragt habe, du Nena, wie schreibt man ein Buch, wie funktioniert das, was sind da so die Next Steps? Und sie hat mir das alles erzählt und hat dann gesagt, Vivi, du musst erstmal ein Exposé schreiben. Mhm. Dann habe ich das gemacht, habe ihr das auch mal zum Gegenlesen gegeben und Nena wollte parallel auch ein Buch rausbringen. Mhm. Was auch teilweise Überschneidungspunkte mit dem Thema hatte. Und dann hat ihr Verlobter tatsächlich vorgeschlagen, warum schreibt ihr es nicht eigentlich zusammen? Und dann haben wir auch gesagt, ja, eigentlich ist es ja auch das, was wir mit dem Thema bezwecken wollen. Dieses Double Power, hey, du bist nicht alleine. Und ja, das war dann eigentlich relativ schnell klar, okay, dann machen wir das jetzt zusammen.
Das ist mir tatsächlich auch aufgefallen beim Lesen, dass es ein sehr gutes Thema ist für zwei. Also gerade auch dieser Austausch, und das ist ja auch irgendwie das, was dieses ganze Thema Schönheit irgendwie dann so ein bisschen transparenter macht, eben einen Austausch und nicht irgendwie seine eigene Sichtweise wieder nur alleine so darzustellen. Definitiv. Und dadurch kamen auch nochmal so verschiedene Einblicke von euch rüber.
Ja.
Du meintest auch gerade so durch deine eigene Reise, also was hat dich denn dazu bewegt, dass es schlussendlich wirklich dieses Thema sein soll und welche Erfahrungen hast du gemacht, vielleicht auch innerhalb deiner Branche, oder du meintest ja auch so, das Modeln war nichts für dich, rede ich auch immer gerne davon, also wenn ich über Schönheitsideale spreche, komme ich einfach nicht drum herum, über das Modeln zu sprechen, über den Job, auch das Influencen, aber da können wir ja später nochmal drauf gehen, weil das ist einfach auch nochmal ein Riesenthema, was die Digitalisierung mit dem Thema macht.
Definitiv,
und ja, bleiben wir erstmal bei dir, also ja, was ist so dein, wieso ist dein Herzblut so in dieses Thema geflossen?
Ich glaube, also ich habe, als ich so ungefähr 16 war, habe ich mich, glaube ich, in eine sehr negative Richtung entwickelt, im Sinne von, ich habe mich so ein bisschen von dieser ganzen oberflächlichen Scheinwelt, die Schauspielerei nun mal auch mit sich bringt, blenden lassen und war dann irgendwie durch einen Kinofilm, hatte irgendwie viele rote Teppichauftritte und es war alles sehr glamourös, vorher Make-up und kriegst dann von tollen Designern Klamotten geschickt und so, und dann kommst du wieder in die Schule und da ist alles so anders, und da haben sich meine Werte ein bisschen verlagert, also meinen Eltern waren Werte schon immer sehr, sehr wichtig, aber ich habe halt in der Zeit ganz viel Wert auf mein Äußeres gelegt und habe halt gemerkt, okay, dafür kriege ich dann irgendwie so eine Wertschätzung und habe immer Bestätigung im Außen gesucht. Und dann gab es so 2, 3 Punkte in meinem Leben, wo ich gesagt habe, okay, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Mhm. Und ein Punkt davon war, und ich schreibe über beide Sachen im Buch, da habe ich, vor ein paar Jahren habe ich jemanden kennengelernt, auch bei einem Dreh, einen Schauspieler, und wir sollten ein Liebespaar in der Szene spielen, und er hat vorgeschlagen, damit wir uns in den Rollen besser kennenlernen, dass wir die 36 Fragen to Fall in Love von der New York Times, also 36 Fragen, um sich zu verlieben, dass wir die spielen, und die Fragen werden sehr schnell intensiv, also was war der schlimmste Verlust in deinem Leben, woran glaubst du, was ist dir wichtig, wann hast du das letzte Mal geweint, und irgendwann meinte er zu mir, Vivi, du hast einen wunderschönen Charakter. Und ich war wirklich so, hä, wunderschöner was? Das meint er doch jetzt nicht ernst. Mhm. Also wunderschöne Haare, wunderschöne Augen, sowas hört man als Frau ja eher. Aber wunderschöner Charakter ist schon ein seltenes Kompliment, muss ich sagen. Und da habe ich das erste Mal, das war wie so ein Wake-up-Moment, wo ich gesagt habe, okay, krass. Also das ist ein total schönes Kompliment. Mhm. Ich will nur noch für solche Sachen gewertschätzt werden und nicht mehr für irgendwelche optischen Sachen, die auch, by the way, so super vergänglich sind.
Mhm.
Und das war ein Moment, und dann noch ein zweiter, und darüber schreiben wir auch im Buch. Und zwar war ich vor ein paar Jahren in London, und da habe ich über Freunde jemanden kennengelernt. Cinta heißt sie, eine ganz, ganz tolle Frau. Die hat mir erzählt, dass sie, also sie ist so Yoga-Teacher und alles Mögliche in die Richtung. Und sie hat mir erzählt, dass sie in 2 Wochen über Silvester nach Indien fliegt, in einen Ashram.
Mhm.
Und ich weiß nicht warum, aber sie hat mich so krass gecatcht damit, dass ich gesagt habe, okay, krass, erzähl mir mehr, ich muss das auch machen. Mhm. Und dann, kein Scherz, habe ich wirklich 2 Wochen später oder 3 Wochen später saß ich dann in Indien in diesem Ashram, bin wirklich hingeflogen.
Cool, so spontan, dass du das gemacht hast.
Ja, und es hat sich alles so richtig und ehrlich angefühlt. Und dann auch diese Zeit im Ashram, die war halt wirklich down to earth, also kaltes Wasser zum Duschen, eine Pritsche zum Schlafen, nicht fancy, wie man das vielleicht von irgendwie Hollywood-Stars kennt, die dann in dem schönen indischen Ashram 5-Sterne-Luxus-Resort sind.
Nein. Ich glaube, ich weiß, welchen Film du meinst.
Ja. So war es nämlich nicht, also es war wirklich down to earth. Und halt auch ohne Make-up. Und ich habe eine Panchakarma-Kur gemacht und auch die war sehr, also die reinigt ja so deinen ganzen Körper und setzt alles wieder so auf Null. Und da habe ich halt auch gesehen, die Menschen dort haben so wenig und sind so dankbar und haben gar nicht diese ganzen Probleme, die wir haben. Natürlich haben die andere Sachen, aber
diese Grundeinstellung ist einfach dankbarer. Und das waren so, um lange Geschichte kurz zu halten, das waren so zwei Momente im Leben, wo ich gesagt habe, okay, ich muss was für mich ändern.
Aber es sind zwei tolle Sachen, weil es erstens zwei verschiedene Charaktere waren, denen du da begegnet bist. Ganz unterschiedliche Kontexte auch, also eher beruflich oder privat. Und dann schlussendlich auch andere Sachen sich raus ergeben haben. Ja. Also bei dem einen war es nur eine Erkenntnis, so in einem Satz, wie viel ein Satz bewegen kann. Ja. Und das hatte ich tatsächlich auch bei dem Buch. Ich war auch immer, also ich bin sowieso so ein tendenziell skeptischer Mensch und dachte so, okay, ein Buch wieder über Feminismus, auch wieder rosa Cover und so, geht dann wieder um Girls und Female Empowerment und bla. Und dann habe ich mich so ein bisschen eingelesen und dachte so, ja wow, ihr habt es wirklich geschafft, diesen Angle so hinzubekommen, dass dieses Wort, da gibt es ja auch ein bestimmtes Kapitel drüber, so verwerblicht wird und einfach nur noch zu so einem Trend wird und gar nicht mehr zum Beispiel solche Momente, wie du gerade auch beschrieben hast, der wirkliche Kern von sowas sind, sondern einfach sich alle mit diesen Wörtern und dieser Bewegung schmücken. Und wie können wir das mehr etablieren, dass das eben nicht nur ein Trend, eine Bewegung bleibt, sondern genau solche Catching Moments sozusagen passieren und dann auch wirklich in einem so ein Bewusstseinswandel stattfindet?
Es ist eine gute Frage. Es ist halt, ich glaube, Social Media ist da auf der einen Seite auch sehr, sehr toxisch und gefährlich, weil es wird halt immer super viel über Female Empowerment und komm, wir unterstützen uns alle und es ist doch alles so super gesprochen, aber wenn es hart auf hart kommt, sind wirklich wenige da, die sagen, ja, ich unterstütze es und mache es. Und das habe ich jetzt auch tatsächlich jetzt in der Pressegeschichte jetzt vom Buch gelernt. Also da gab es natürlich Frauen, die direkt gesagt haben, oh, wie schön, würde ich so gerne unterstützen. Aber da gab es auch Frauen, die gesagt haben, nee, ist nichts für mich oder was stellst du dir unter einer Kooperation vor? So, und das war halt so, weißt du, mit dem Buch, da geht es nicht darum, Geld zu machen, sondern es geht einfach darum, wenn wir anderen Frauen damit helfen können, und das ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit, wenn es nur eine einzige ist, die am Ende sagt, boah, Vivi, durch euer Buch hatte ich meinen Game Changer oder es hat mir geholfen. Das wäre für mich wahrer Erfolg am Ende des Tages, weil ich möchte halt anderen Frauen sagen, der Weg ist nicht leicht. Du wirst immer Höhen und Tiefen haben. Selbst meine Stiefmama, die ist auch über 50 und selbst die sagt so, Vivi, es gibt Ups and Downs und
und das ist ja auch das Schöne, weil das ist das Leben. Ja. Hätten wir keine Ups und Downs mehr, dann wäre die Linie ja wie auf dem Bildschirm brutal gesagt tot. Also dann wäre sie gerade. Es muss diese Ups und Downs geben, weil man lernt ja auch von den einen Ausschlägen oder von den anderen und kann ja auch die guten Seiten erst schätzen, wenn man weiß, okay, ich war auch schon mal irgendwie in einer anderen Position. Ja. Also ich finde das eigentlich auch wichtig.
Entschuldigung.
Vollen Allergie. Der Heuschnupfen fängt an. Ich weiß, das ist der Horror. Ja, genau. Also ich finde einfach so, auch dafür eine Akzeptanz zu entwickeln, dass es nicht immer nur hoch sein muss, sondern auch man viel aus diesem Tieferen kennenlernen kann. So wie du zum Beispiel auch den Wandel hattest. Du hast gemerkt so, okay, meine Werte waren irgendwie andere. Und durch so Begegnungen konntest du das ja dann erst einordnen. Und da finde ich in eurem Buch auch toll, dass ihr quasi eure Persönlichkeit mit reinbringt, aber uns ja auch Platz gibt, uns, also wir können ja dann Notizen machen oder, also war das schon immer, habt ihr gesagt, wir wollen das so machen oder kam das erst, okay, wir brauchen hier Platz und wir brauchen Platz für die Leute, dass sie ihre Notizen machen können, dass es zu ihrem eigenen persönlichen Buch wird?
Hat sich tatsächlich erst entwickelt, weil wir hatten irgendwie mal ganz am Anfang die Idee, noch ein Workbook zu machen, aber dann dachten wir, das ist irgendwie auch Quatsch, da müssen die Leute sich ja zwei Sachen kaufen, das wollen wir dann auch nicht. Und dann hat sich das so im Laufe des Buches entwickelt. Das war dann erst bei ein, zwei Kapiteln so und dann haben wir gesagt, nee, wir brauchen dafür viel mehr Space, weil wir wollen, dass es so eine Art, so ein Wegbegleiter einfach ist, wo man sich selber Notizen machen kann. Und ich mache mir ja selber oft Notizen, also ich habe auch immer ein Buch dabei, wo ich zum Beispiel meine Lieblingszitate reinschreibe oder Sachen, die mir wichtig sind. Und das haben wir einfach versucht. Deswegen gibt es ja auch vor jedem Kapitel gibt's ein Zitat oder vor fast jedem. Ja. Und auch das war so eine Herzensangelegenheit für mich, weil ich finde, dass man aus Zitaten auch ganz oft so Sachen für sich mitnehmen kann, weil zum Beispiel meine beste Freundin Marie, die sagt immer, Vivi, ohne Regen kein Regenbogen, so heißt ja auch ein Kapitel. Und das ist eben, was wir gerade gesagt haben, ne? Also man braucht diese Tiefs oder diese Tiefpunkte, um das Hoch wieder wirklich genießen zu können.
Ja, das mit den Zitaten hat mir auch echt gut gefallen. Also ich glaube, es ist auch so typabhängig, ich mag Zitate total gerne.
Ja.
finde es teilweise, gerade auch durch Social Media, ist es so lapidar geworden, weil jeder postet nur noch ein Bild, schreibt keinen Kontext oder Inhalt mehr drunter und dann ist es so eine Zitatinflation.
Finde ich auch, ja,
definitiv. Und in so einem Buch, vor einem Kapitel, haben so Zitate einfach nochmal eine ganz andere Wirkung. Mhm. Hast du eins, was so dein Lieblingszitat oder dein Motto ist? Von allen?
Ja, also was ich sehr gerne mag, ist, dass der einzige Unterschied zwischen Unkraut und einer Blume ist deine Wertung. Mm. Das finde ich sehr, sehr schön, weil es auch zu mir persönlich gut passt, weil ich mein ganzes Leben eigentlich immer in Schubladen gesteckt worden bin, weil ich glaube, viele denken auch vielleicht auch durch meine Rollen und ich habe natürlich auch ein sehr plakatives Erscheinungsbild mit meinen blonden Haaren, denken viele immer, ich bin super zickig oder so arrogant. So Geschichten, das habe ich schon oft gehört. Und deswegen ist das eigentlich ein Zitat, was zu mir selber auch sehr gut passt. Ja. Weil ich hoffe, dass ich die Leute irgendwie dann immer überzeugen kann, so schlimm ist sie gar nicht.
Ja, ist aber ist krass, ne? Also ich habe das zum Beispiel auch, aber bei mir ist es eher durch die Größe. Okay. Weil ich ja so sehr groß bin als Frau und dazu auch blond gefärbt. Also mittlerweile durch Corona ist alles rausgewachsen so. Aber doch, also seit ich 12 bin, mache ich mir blonde Strähnen in die Haare, groß bin und dann doch auch relativ ein selbstbewusstes Auftreten einfach habe, ist sofort der Stempel an Arroganz drauf. Ja. Und dann muss man immer erst so eine Fassade durchbrechen.
Du musst dich mehr beweisen. Man
muss sich immer irgendwie mehr beweisen, ja. Und das finde ich, also ich kann das Zitat nachvollziehen, dass sie dir das irgendwie viel, viel gibt oder man sich halt wünscht. Beziehungsweise dadurch, dass man selber solche Probleme hat, habe ich irgendwann auch versucht, anders auf andere zuzugehen, weil ich auch Vorurteile habe oder ich auch Menschen erstmal wahrnehme. Wir haben ja das erste Eindruck, ist visuell.
Es ist ja auch ganz normal, also sich ein Urteil bilden ist ja auch wichtig, damit du, das kommt ja noch von ganz, ganz früher, ja, aus einer anderthalb Zeit, damit du dir einfach einen Eindruck von jemandem machen kannst, ne? Weil es gibt natürlich auch Menschen, die wollen dir nichts Gutes und da ist es natürlich wichtig, so einen ersten Eindruck zu bekommen, ja, also das schützt dich ja auch selber, aber ich glaube, mittlerweile ist es halt so, dass wir das in vielen Dingen ablegen können, aber es halt trotzdem noch in uns haben.
Bist du irgendwann an einem Punkt gewesen, wo du gesagt hast, okay, wenn das jetzt immer irgendwie so ein Widerstand ist und ich immer so abgestempelt werde, dann will ich mein Aussehen verändern? Oder hast du dein Aussehen für dich etabliert und wolltest dann wirklich nur einfach charakterlich oder ja, hat dich das auch in so eine Richtung mal irgendwie tangiert?
Tatsächlich hat eher so mein, was heißt mein Umfeld, aber ein paar Leute aus meinem Umfeld haben gesagt, ja, aber wenn es doch da immer so Probleme gibt, dann färb die Haare doch mal dunkler oder geh doch mal ins Braune oder so. Mhm. Und ich habe da tatsächlich drüber nachgedacht, aber dann dachte ich, naja, aber dann bin ich doch nicht mehr ich. Also ich mag das einfach gerne, mir gefällt das. Ich bin gerne blond und das gehört zu mir. Und warum soll ich mich dann wieder verstellen, um ins Bild zu passen? Das ist ja auch eigentlich konträr zu dem Gedanken, den ich oder zu dem Lebensweg, den ich verfolge. Das ist ja eigentlich völlig bescheuert. Sprich, da muss man sich wieder anpassen, um in dieses Bild zu passen. Mhm. Das ist ja bescheuert.
Ja, total. Ich hatte es auch immer, wollte nichts ändern sozusagen wegen irgendwelchen Leuten von außen, sondern ja, halt so das Innere, die innere Haltung. Das ist das, woran man irgendwie arbeiten muss. Aber was bedeutet Schönheit für dich?
Also mittlerweile bedeutet Schönheit für mich was ganz, ganz anderes. Und zwar, dass man, ich weiß nicht, du kennst das vielleicht auch, du könntest die schönste Frau irgendwie vor dir stehen haben, aber wenn die einen hässlichen Charakter hat, im Sinne von keine schönen Eigenschaften, keine guten Werte, kein guter Mensch ist, dann ist die halt auch einfach nicht schön. Mhm. Und die Frauen, die wirklich schön sind für mich, das sind die, die innerlich zufrieden sind, glowen und die strahlen das einfach aus. Das kann man auch irgendwie gar nicht so beschreiben oder in Worte fassen, aber ich finde wirklich die Frauen, die so ihre Balance für sich gefunden haben, das sind die Frauen oder die Menschen, die ich am schönsten finde eigentlich.
Ja, es finde ich auch, gibt es auch ein Zitat dazu, von wem war das nochmal? Audrey Hepburn? Hast du das kann gesagt?
Kann sein.
Ach, ich habe es vorhin gelesen, aber egal, ihr müsst das Buch einfach selber lesen. Die Zitate kann man sich nicht alle auswendig merken, aber jedes hat irgendwie hat einen ganz besonders so gecatcht mit dem Kapitel. Dann. Ja. Ich fand es auch toll, dass ihr das so ein bisschen wissenschaftlich aufgearbeitet habt, dass ihr am Anfang, davon bin ich ein Riesenfan, weil mir geht das langsam so auf die Nerven, dass alle Meinungsträger sind und jeder einfach Halbwissen nur noch auch sein Halbwissen irgendwie rausballert und das so tut, als ob er ein Experte ist.
Ja.
und sich gar nicht mehr mit einer Thematik wirklich fundiert auseinandersetzt. Ja. Das ist einfach so ein schnelllebiger, ich kann es nicht mal mehr Journalismus nennen, ja, der da passiert da draußen, vor allem auf Social Media. Und ich finde das unglaublich gefährlich. Mhm. Und das fand ich auch an dem Buch toll, dass ihr eben angefangen habt, einfach auch mal so ein bisschen die Schönheit auf Kulturen runterzubrechen und vor allem auch auf die Zeiten in den 50ern, 60ern, mhm, und was daran sieht man auch, wie Schönheit vergänglich ist.
Voll.
Und dass Schönheit einfach wirklich überall, wo du hinkommst, was ganz anderes bedeutet.
Mhm. Total. Und deswegen, finde ich, muss man sich umso mehr davon freimachen, mhm, weil gerade am Anfang schreiben wir in unserem Buch, also wie du gerade gesagt hast, wir listen ja die ganzen Jahrzehnte auf mit den Frauen, mhm, die damals als Schönheitsideal, ja, galten. Ja, eine Marilyn Monroe, mhm, das Sexsymbol ihrer Zeit, mhm, war sterbensunglücklich, ja. Mhm. Dann in den 70ern eine Twiggy, ja, die war dünn wie sonst was, mhm, magersüchtig eigentlich eher. Die wollte aussehen, die wollte Kurven haben, die wollte aussehen wie eine Marilyn Monroe, mhm, obwohl sie das Schönheitsideal ihrer Zeit war. Das ist doch völlig absurd, mhm, und krank. Und so war es eigentlich immer, dass die Frauen, die sogar am meisten dem Schönheitsideal, mhm, entsprochen haben, dass die todesunglücklich waren.
Ja, ja, das konnte man sehr gut rauslesen und auch so, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, oder auch einfach mit Freundinnen auch spricht. Und also ich bin da echt offen in der Kommunikation mit all meinen Freundinnen und wir reden darüber, was bewegt uns und was finde ich auch vielleicht mal schön an dir. Oder ja, auch zum Beispiel hatte ich in der ersten Podcast-Folge mit Julia gesprochen und die hat immer künstliche Wimpern drauf. Mhm. Und ich meinte auch so, also für mich ist es so gar kein Schönheitsideal, mhm, und für sie ist es so, ich fühle mich damit aber so, wie ich mich mehr wie ich selbst und ich finde es, ja, unglaublich schön. Und dann entsteht da einfach so ein Austausch, dass man auch eine Akzeptanz entwickelt,
ja,
dass einfach für jeden was anderes schön ist und wenn das, definitiv, irgendwie ein kleines Add-on ist oder, ja, wegen mir auch eine Operation schlussendlich, wenn du wirklich unglücklich bist, weil deine Nase einfach für dich nichts mit dir und dein zu tun hat, dann, ja, dann ändert das, ist dein gutes Recht. Was halt so das Problem ist, ist, dass sich daran orientiert wird und dass daran der Maßstab so gesetzt wird und dadurch einfach, ja, die Werte verloren gehen oder das Interesse an dem Charakter. Es ist jedem sein gutes Recht, sich äußerlich zu optimieren, wenn man Geld und den Wunsch danach hat, aber das darf nicht höher stehen als das, was in einem passiert und wie man eben in Austausch tritt und wie man sich begegnet und welche Werte im Vordergrund stehen, glaube ich. Ihr habt ja Barbie als Feministin bezeichnet. Willst du da vielleicht mal was dazu sagen?
Ja, genau. Also das ist halt auch was mit Barbie, dass halt alle immer dachten, das Schönheitsideal überhaupt und eine perfekte Frau und jeder wollte so sein wie Barbie. Aber tatsächlich ist es so, dass... oder Wenn man an eine feministische Frau denkt, kommt einem ja nicht Barbie in den Kopf, ja, also das ist ja eher genau das Gegenteil, aber tatsächlich hat Barbie damals angefangen als Single, also Barbie war Single, die hat keinen Mann gebraucht, um irgendwie erfolgreich zu sein, ja, und das irgendwie in so einer Zeit, wo Barbie auf den Markt kam, das ist halt Wahnsinn und mit solchen Kapiteln wollten wir einfach auch zeigen, um da natürlich jetzt auch nicht zu viel vorwegzunehmen, du mach dich frei von diesem ganzen äußerlichen Schönheitsdruck, finde wieder zu dir selbst und du hast es eben echt toll gesagt, so, es geht nicht darum, also leben und leben lassen, jeder soll für sich machen, was er für richtig hält, aber mach es wirklich für dich und nicht, weil da draußen Schönheitsideale präsentiert werden und mittlerweile sind das ja leider immer mehr dieses ganze Schönheitsoperations...
gerade auch so diese, alles was aus L.A. kommt und sowas.
Schwierig. Ganz schlimm, ja. Ja. Ganz kurz, kann ich mir ganz kurz die Nase putzen? Ja.
Ich bin ja froh, dass ich nicht alleine bin mit diesem Heuschnupfen, weil eigentlich ist es grau und kalt heute, aber also meine Augen sind dick, ich bin aufgewacht, alles ist geschwollen.
Ja, also das ist echt, aber ich, witzigerweise kenne ich viele, die es jetzt auch gerade extrem haben. Mm. Normalerweise kommt es bei mir immer erst später, so im April oder so.
Ja, Mai. Ja, müssen wir durch.
Ja.
Wie war es für euch, ein Buch zu schreiben, während, ich hoffe, wir haben gerade die Frage abgeschlossen, worüber wir gesprochen haben.
Ich glaube schon.
Falls nicht, falls ihr Fragen habt, könnt ihr auch einfach unter die Posts oder uns irgendwie erreichen, kontaktieren und dann nochmal nachfragen. Und ansonsten ist ja auch das Buch, gibt ja auch mehr Antworten. Wir wollen ja auch nicht alles vorwegnehmen. Aber wie ist es denn in der Pandemie, ein Buch zu schreiben?
Das ist eine witzige Frage, die hat mir bis jetzt tatsächlich noch keiner gestellt. Also dadurch war es natürlich... glaube ich, ein bisschen einfacher. Also im Sinne von, du hast halt nicht diese Ablenkung von draußen. Oder dass du sagst, boah, alle sind jetzt die ganze Zeit draußen und du willst jetzt was machen und unternehmen. Sondern es war natürlich alles sehr heruntergefahren und deswegen habe ich eh viel Zeit alleine verbracht und konnte das dafür sehr gut nutzen. Aber ich glaube, unabhängig davon, wenn du dich dafür entscheidest, ein Buch zu schreiben, musst du dich wirklich hinsetzen und einfach machen. Mhm. Und ich glaube, du musst dir auch ein Zeitlimit setzen, von wann bis wann du es geschafft haben willst oder die einzelnen Kapitel geschafft haben willst, weil sonst ertrinkst du, glaube ich, in Arbeit.
Ja, ich finde es total spannend, den Prozess. Wo hast du angefangen?
Also wir haben eigentlich damit angefangen, dass wir die Kapitel aufgeteilt haben. Mhm. Also wir haben uns eigentlich mal hingesetzt und jeder hat so gesagt, das Kapitel oder die Geschichte finde ich wichtig fürs Buch, das hätte einen Mehrwert. Und dann haben wir die grobe Struktur aufgebaut, jeder hat seine Kapitel bekommen und dann haben wir einfach drauf losgeschrieben. Ich habe natürlich die Kapitel zuerst geschrieben, die mir, sage ich mal, leichter gefallen sind, wo ich direkt die ganze Geschichte von vorne bis hinten auswendig konnte. Es war natürlich einfacher als jetzt so ein Recherchekapitel, wie zum Beispiel am Anfang mit den verschiedenen Jahrzehnten. Mhm. Da musst du dich wirklich hinsetzen und recherchieren, weil da kannst du ja nicht dir irgendeinen Quatsch aus den Fingern saugen. So, da musst du ja wirklich fundiertes Wissen haben. Ja, und bei deinen eigenen Geschichten ist es ja einfacher, das zu schreiben. Mhm. Also mit denen habe ich eigentlich in der Regel angefangen.
Ja. Und ich finde es so spannend irgendwie, dass ein Buch eigentlich überhaupt nicht chronologisch geschrieben wird. Und am Ende hat man so einen krass roten Faden und so einen Anfang und ein Ende. Mhm. Wie war das Gefühl, bevor ihr angefangen habt?
Ja, also davor hatten wir beide tatsächlich ein bisschen Angst, dass dass wir zu wenig einen roten Faden haben im Buch. Aber ich glaube, dadurch, dass wir drei Grundbausteine haben, also was ist Schönheit, was ist Glück und wie geht Pretty Happy? Pretty Happy heißt im Übrigen auch, um das vielleicht für die nochmal zu erwähnen, die es vielleicht gar nicht wissen, Pretty hat im Amerikanischen zwei Bedeutungen. Das heißt nämlich nicht nur schön glücklich, sondern auch ziemlich glücklich. Mhm. Und das hat uns halt sogar noch viel mehr gefallen als das schön glücklich. Und genau, dann am Ende heißt es dann eben, wie geht Pretty Happy? Also wie geht ziemlich glücklich? Mhm. Und da haben wir schon eine Struktur gehabt, und ich glaube, das hat uns ein bisschen geholfen, so dieses Rahmenkonzept zu haben.
Ja, ich bin ein totaler Fan von Wortspielen.
Ich auch.
Ja, ich mag das richtig gerne. Mhm. Und dann geht's weiter. Dann habt ihr geschrieben und habt ihr euch zwischenzeitlich irgendwie ausgetauscht oder hatte dann jeder wirklich mal so seine Ruhephase? Ich meine, für dich war es ja jetzt auch dein erstes Buch und für Nina nicht, ne?
Nee, für sie war es ihr zweites Buch. Wir haben tatsächlich auch nicht viel Zeit gehabt. Ja. Also wir haben das Ganze in anderthalb Monaten oder fast zwei Monate, sowas um den Dreh geschrieben. Also es war wirklich eine sehr intensive Zeit.
Was heißt nicht viel Zeit gehabt? Wer setzt dann so ein Zeitlimit?
Tatsächlich haben wir das so ein bisschen vor, wie soll ich das sagen? Also Nena hat halt vorgeschlagen, dass es im März erscheinen soll. Mhm. Und dadurch, dass das Buch gedruckt werden muss, es muss ja noch zum Lektor, dann muss es noch ins Rechtschreiblektorat und so. Das nimmt ja einen großen Zeitraum in Anspruch. Ja. Deswegen hat der Verlag gesagt, okay, wenn ihr das gerne möchtet mit März, dann müsst ihr jetzt aber auch loslegen, weil ihr habt nicht viel Zeit, ihr müsst es bis da und dahin abgegeben haben.
Aber ich finde man nennt das ja Eustress, so einen positiven Stress, der einen so ein bisschen positiv unter Druck setzt, indem man eben so eine Deadline hat und bis dann weiß man irgendwie auch wofür und wann. Wenn man so gar nichts hat und immer nur so rumdümpelt und schreibt und sowas, dann findet man halt oft auch keinen Punkt und Komma.
Genau,
im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja.
Und deswegen kann das ja manchmal auch echt so beflügelnd sein und einfach eine Sache auch fertig zu bekommen. Und wie habt ihr einen Verlag gefunden, der zu euch gepasst hat? Oder wie war da so, also wie seid ihr auf die zugegangen? Sind die auf euch zugekommen?
Nee, dadurch, dass Nena ja, wie gesagt, schon mal ein Buch geschrieben hat, hatte sie extreme Erfahrungen damit. Also da habe ich wirklich super von profitiert, weil natürlich dieser ganze Prozess vom ersten Mal Buch schreiben, wie geht alles, du musst dich an alles rantasten, ist für mich persönlich dadurch so ein bisschen weggefallen. Also da hatte ich wirklich wahnsinniges Glück mit ihr und bin da auch ihr super dankbar, weil sie hatte schon Buchagenten, sprich der kümmert sich dann primär darum, dass wir zu einem Verlag kommen. Also der hat die ganzen Kontakte zu den Verlagen und hat quasi unser Exposé dann bei den Verlagen vorgestellt.
Ja, Ja, das ist auch, man kennt diese Prozesse immer gar nicht so richtig und ich spreche gerne darüber, weil ich tatsächlich auch relativ offen bin, was meinen Job so angeht. Ja. Und da hatte ich auch schon mal so eine Q&A-Session gemacht zum Influencen und Bloggen, weil ich auch oft so das Gefühl habe, dass gerade solche Berufe nicht so nach außen getragen werden, ja, und immer so ein bisschen so geheim, so ein Mythos darum entsteht, wie schafft man sowas, wie kann man sowas. Und ich finde, das irgendwie gehört das auch dazu, sich so zu gegenseitig zu unterstützen und da so Einblicke zu geben. Ja. Und das macht solche Berufe ja dann auch so nahbarer.
Ja, das finde ich auch wichtig. Ja.
Und siehst du dich, also was ist jetzt so dein Hauptsteckenpferd? Siehst du dich jetzt als Schriftstellerin, als Schauspielerin, einfach alles? Erlaubst du dir alle Versionen von dir selbst zu sein? Weil ich hatte früher auch oft das Gefühl, man muss sich entscheiden, wer man ist. Und hast du da auch so einen Druck in dir oder...
Den hatte ich lange, aber witzigerweise habe ich den nicht mehr. Also ich habe ja auch Journalismus und auch Business Management studiert, mhm, und arbeite seit vielen Jahren jetzt auch im PR-Bereich, mhm, was mir auch wahnsinnig viel Spaß macht. Also ich habe viele Sachen, mhm, die mir Spaß machen und dachte früher immer, ich muss mich für eine Sache entscheiden. Mhm. Aber das will ich gar nicht mehr. Ja. Warum denn auch? Ja. Also wenn man das zeitlich hinbekommt, und es bedeutet natürlich auch, dass ich am Wochenende arbeiten muss, mhm. Aber es macht mir auch Spaß, ja, und deswegen kann ich mich da auch ehrlich gesagt nicht beklagen und mache dann lieber die Sachen, auf die ich wirklich Lust, ja, habe, auch wenn es mehr Arbeit bedeutet.
Total, also für mich gibt es auch nicht mehr so ein Montag- bis Sonntag-Ding. Es ist einfach, man macht das, ja, man nimmt die Termine wahr, wie sie fallen.
Ja.
Corona-bedingt weniger,
ja, gut, ja,
online, aber ich hoffe, dass das ja auch irgendwie dann bald mal ein Ende hat. Und auch dahin, also ich glaube auch während der Pandemie so ein Buch zu veröffentlichen, gibt Leuten ja auch nochmal Mut. Hat sich Schönheit während Corona für dich verändert? Weil viele ja jetzt nur noch Jogginghosen tragen, irgendwie so diese ganzen witzigen Memes gehen online, dass man sich jetzt ja nicht mehr schminkt und zurecht macht. Daran sieht man nämlich auch, wie sehr man das für andere macht und nicht für sich selber.
Genau, yes. Also tatsächlich merke ich das bei mir auch selber, dass ich natürlich fauler geworden bin, mich zurechtzumachen, weil das ist schon was mir auch Spaß macht. Also ich mache mich gerne zurecht und das macht mir auch einfach Spaß, meine Haare zu machen oder mich irgendwie, sage ich mal, aufzuhübschen, wenn man jetzt mal essen geht. Dadurch, dass das natürlich alles wegfällt, ist man gemütlicher und also es ist wirklich so, eigentlich fast jedes Mal, wenn meine Freundinnen irgendwie zu mir kommen, bin ich in Jogginghose. Ja. Also fast jedes Mal.
Ja.
Aber ich merke halt auch, und das finde ich ist auch eigentlich ein wichtiger Punkt, dass wenn, der süße Elvis hier, wie er sich regelt, dass wenn ich mal zu Freundinnen gehe, dann mache ich mich ja wieder so ein bisschen mehr zurecht. Und da merke ich auch schon, eigentlich ist es auch gut. Also ich glaube, man braucht das auch, um nicht zu sehr in diese cozy Falle zu tappen, in der man irgendwie nicht viel macht und sich so ein bisschen gehen lässt. Ja, also ich finde es auch nicht gut. Es ist wichtig, irgendwie dieses Entspannte zu haben, aber es ist, glaube ich, auch wichtig, trotzdem dich zurechtzumachen. Damit meine ich jetzt gar nicht aufhübschen, aber dir zumindest eine Jeans statt einer Jogginghose zum Arbeiten anzuziehen.
Ja, total. Oder halt doch mal Wimperntusche drauf zu machen, weil man wacher aussieht oder die Augen. Also mir tut es auch irgendwie gut, wenn ich mich so ein bisschen zurecht mache, auch für mich im Homeoffice. Mhm. Ich bin sowieso jetzt nie übertrieben, ob ich jetzt zum Dinner gehe oder nicht. Also ich habe da immer eigentlich so einen einheitlichen Look, aber so dieses Minimale tut schon eigentlich gut, sich diese Selbstachtung so auch zu schenken. Ja. Und das mache ich dann eigentlich auch eher für mich.
Mhm.
Und trotzdem lässt man sich teilweise auch mehr gehen, weil man denkt, ach, ich sehe ja eh wieder niemanden.
Mhm, genau.
Da zum Beispiel ist Social Media manchmal so ein bisschen ein Push, weil man so denkt, ich mache die Kamera ja heute an, so wenigstens dafür ein bisschen Wimperntusche, dann sieht man wenigstens, dass ich Wimpern habe oder so. Aber ich finde es irgendwie spannend, was in der Zeit von Corona mit Schönheit irgendwie passiert ist. Und ich erinnere mich, wie lange ist es her, dass wir uns kennengelernt haben? Es ist ewig.
Es ist wirklich ewig her.
Ja, also vor allem, ich erinnere mich trotzdem so gern daran zurück, weil wir wirklich vier Blondinen in dem Szenenrestaurant in Berlin waren.
Ja,
und ich vermisse solche Abende extrem.
Ich auch.
Liebe das so sich wirklich schick zu machen und dann nur so eine kleine Mädelsrunde und da zu sitzen, sich auszutauschen. Und da merkt man auch einfach, wie viel Energie jede einzelne Frau haben kann und was Und dann vergeht so viel Zeit und dann entsteht so viel mehr irgendwie. Das ist so, schön verrückt, zu beobachten.
Ne? Wenn man so sieht, wo man damals war, der Abend war so schön. Ich weiß noch, ich habe gutes Wiener Schnitzel gegessen. Ja. Das war ein richtig schöner Abend. Ja, aber es ist verrückt, wie die Zeit vergeht und wie man sich weiterentwickelt und an welchen Punkten man dann ist. Und ich finde, das ist auch wieder ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass oft denkt man so, oh, wofür mache ich das jetzt? Ja. Aber am Ende des Tages macht das halt alles einen Sinn, wenn du dann zurückblickst und so das große Ganze sehen kannst. Und ich glaube, das ist bei mir zum Beispiel der Drive an Tagen, wo ich denke so, boah, ich weiß nicht, soll ich das jetzt machen? Habe ich dazu Lust? Und dann denke ich oftmals an sowas zurück, dass ich denke, boah, hätte ich das damals nicht gemacht, wäre ich wahrscheinlich nicht da, wo ich jetzt bin.
Total, ja.
Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man da diesen Drive nicht verliert.
Ja. Ja, und auch manchmal in dem Moment muss man alles nicht immer, man muss nicht immer sofort die Antwort haben. Nee. Die Antwort, das ist, wie du sagst, das ergibt einfach irgendwann später mal einen Sinn, aber man darf halt irgendwie nicht stagnieren auf dieser Reise, weil ich meine, das ist auch irgendwie, das klingt so dramatisch, wenn man so älter wird, aber es ist so, wir haben nichts anderes auf dieser Welt als unseren Weg, den wir gehen.
Ja.
Das ist so ein Gänsehautmoment, weil wenn man irgendwas machen oder erreichen will, du hast jetzt halt die Zeit dafür und du weißt nicht mal, wie es morgen ist. Sowas hat uns ja eine... Ich will gar nicht so viel über die Pandemie reden an sich, weil ich bin es voll leid, das zu hören. Und ich mache es auch super selten zum Thema, weil ich alle anderen irgendwie ja inspirieren will. Aber trotzdem, auch hier, finde ich, kann man wieder sehr viel für sich gewinnen. So, du hast es geschafft, in dieser Zeit dein Buch zu schreiben, weil du die Zeit genutzt hast.
Ja.
Und dein Buch ist 1,5 Monate später fertig. Mhm. Wer weiß, wie es gewesen wäre, hättest du lauter Drehs oder Events gehabt oder was weiß ich, wäre es abgelenkt gewesen.
Ja.
Und dann wäre das halt nicht entstanden.
Ja.
So, oder nicht so schnell.
Definitiv.
Man weiß es nicht. Und deswegen, finde ich, kann man einfach aus allem, was vom Außen passiert, irgendwie für sich was Positives runterbrechen.
Ja.
Welches ist dein Lieblingskapitel im Buch?
Ach, schwierig, weil ich glaube, wir haben sehr viele besondere und persönliche Geschichten. Und natürlich ist es ja auch so, wenn man, wir haben es ja mehr oder weniger anonym gemacht, also dass man nicht direkt weiß, von wem welches Kapitel ist, aber manche sind natürlich sehr plakativ, bei mir mit der Schauspielerei oder mit Nena mit Journalismus. Ich kann es gar nicht sagen, also es liegen mir viele Kapitel am Herzen, zum Beispiel dieses Indien-Kapitel oder das mit den 36 Fragen, das waren natürlich sehr wichtige Momente für mich in meinem Leben. Aber auch zum Beispiel wusste ich das gar nicht mit dieser ganzen Feminismusgeschichte bei Barbie. Das war mir gar nicht so klar. Das habe ich durch Nena kennengelernt. Und auch das ist ein ganz besonderes Kapitel, was sehr lesenswert ist.
Ja.
Und
ich fand es auch noch interessant, so die Vaterrollen.
Ah, ja, genau.
Weil ich glaube, gerade für uns Mädchen sind die Väter extrem prägend. Mhm. Ob wir das wollen oder nicht. Mhm. Ob die da waren oder nicht. Ob die in Anführungsstrichen gute Väter, ob die ihre Ecken, Kanten, Macken hatten, was auch immer. Ich glaube, die beeinflussen uns so extrem.
Ja.
Und das fand ich schön, dass da so viel Offenheit auch irgendwie mit reingebracht wurde.
Ja.
Und man sich dann selber nochmal so überlegen kann, okay, wie ist vielleicht meine Beziehung? Weil dadurch entstehen ja auch Glaubenssätze.
Definitiv, ja.
Und man kommt ja natürlich nicht drum herum um das Thema Männer in Sachen Feminismus.
Ja.
Und das habt ihr irgendwie auch schön aufgearbeitet. Aber da gab es auch ein Kapitel, wo darüber geschrieben wurde, dass Männer eigentlich gar nicht wollen, dass wir so selbstständig und schlau sind.
Ja, ja. Und es ist tatsächlich ein Punkt. Und wenn man sich das mal wirklich auf der Zunge zergehen lässt, dann... Also natürlich wollen wir jetzt hier nicht so plakativ gegen Männer vorgehen, aber ich glaube schon, dass es viele Männer gibt,
das habt ihr ja auch ganz direkt so geschrieben, Feminismus ist kein Mann-gegen-Frau-Ding oder das Buch schon gar nicht.
Nein,
es geht wirklich einfach
um Gleichberechtigung. Ja. Aber was schon auffällt, dass viele starke Männer keine erfolgreiche Frau an der Seite haben. Also wirklich erfolgreiche haben. Die sagen zwar immer, doch, klar, das ist doch mega und ich will ja auch stolz auf dich sein, aber wenn
so die Frau... So ein Vorzeige erfolgreich.
Genau.
So, dass die Frau halt auch was macht und kann, aber trotzdem ist da der Deckel drauf und man hat alles unter Kontrolle. Also ich würde dieses Kapitel unterschreiben, aus meinen Erfahrungen.
Ja, also das habe ich auch tatsächlich öfter schon gemerkt, dass wenn eine Frau zu clever ist, zu klug ist,
und tatsächlich auch ihren Eifer, was ich super oft merke, ich bin so offen und direkt, dass es manchmal echt schon wehtut bei Menschen. Aber ich muss es einfach so mir selbst gegenüber sein, weil ich halt eine Erfahrung hatte, wo ich irgendwie als Lügnerin lange Zeit dargestellt wurde, was aber einfach nur eine Tatsache nicht gesagt hatte. Und ja, seither bin ich einfach so, dass ich alles direkt und sofort rausknall irgendwie, um wenigstens mir gegenüber sagen zu können, ich habe keinen Fehler gemacht. So. Ja, ja. Und dadurch merke ich auch, dass Männer auch oft gar nicht so gut finden, wenn du so ehrlich und offen bist und die Karten so auf den Tisch legst und da irgendwie so wirklich eigentlich die Eigenschaften mitbringst, die sie eigentlich immer haben wollen, so dieses Ehrenhafte. Ja. Und es dir dann immer wieder auf die Füße fällt. Mhm. Also es ist jetzt nur an einem Beispiel ausgemacht und da gibt es ja noch ganz viele andere Sachen.
Ja, und um Gottes Willen, wir wollen jetzt natürlich hier nicht sagen, die bösen, bösen Männer. Mhm. Es gibt natürlich auch viele Männer, die nicht so sind, aber das ist auch schon was ich auch bestätigen kann, was ich halt auch schon öfter gemerkt habe. So auf der einen Seite wollen Männer, wie du gesagt hast, so diese Vorzeigefrau haben, die natürlich auch clever und intelligent ist, aber wenn sie dann wirklich jemanden haben, die sagt irgendwie, ja, ich will jetzt erstmal Karriere machen und will jetzt nicht das Heimchen am Herd sein, dann wird das auch nicht so gut aufgenommen. Es ist halt schwierig, aber ich glaube, deswegen finde ich das toll, dass du sagst, du bist jetzt halt nur noch knallhart ehrlich, weil ich glaube, es gibt nichts Wichtigeres im Leben, als ein ehrlicher Mensch zu sein. Ich glaube, das ist extrem wichtig und es zeichnet dich auch aus, finde ich. Weil davon gibt es wenige Menschen.
Ja. Ja, tatsächlich. Also auch die Menschen, die dann was sagen, merken oft selber gar nicht, dass sie nicht ehrlich zu sich selber sind.
Ja.
So, das ist irgendwie so eine Reise, die hilft. Und da helfen ja auch solche Bücher, gerade auch, wenn ihr solche Fragen am Ende stellt.
Ja.
So, und da kann man dann nochmal so in sich gehen und so reflektieren. Und im Grunde kann man ja immer nur bei sich selber anfangen. Das mag ich nämlich oft auch nicht, so gerade beim Thema Feminismus, so auf die Männer zu zeigen. Jeder hat seine Erfahrungen.
Eben, und es gibt ja auch diesen schönen Spruch, wem du die Schuld gibst, gibst du die Macht.
Genau.
So, und dieses Fingerpointing ist auch ein ganz, ganz schlechtes, ja, so eine ganz schlechte Eigenschaft unserer Gesellschaft. Mhm. Ich finde, das sollte auch aufhören. Mhm. Also wir sollten lieber bei uns anfangen, wie du gesagt hast, reflektieren, sagen, wie hätte ich anders mit der Situation umgehen können, weil irgendwas habe ich ja beim anderen ausgelöst, dass er jetzt so reagiert.
Genau. Ja.
Und ich glaube, das ist super wichtig, einfach stetig zu reflektieren, zu überlegen, was kann ich besser machen.
Genau. Das habe ich auch, also oft so mit Freundschaften oder was auch immer. Und man verliert auch wieder Menschen. Und das ist auch okay. Weil wenn man sich selber entwickelt und andere Ideale für sich, ob das jetzt Schönheit ist oder Werte oder Normen. Ich habe mal so einen Spruch gelesen, dass nicht alle dahin mitwachsen, wo du hinwächst. Und deswegen verliert man manchmal irgendwie. Ja. Und man wächst halt in andere Richtungen.
Ja,
vor allem durch Erfahrungen, vor allem durch Reflektieren und sich mit sich auseinandersetzen. Hast du nach dem Buch dich selber nochmal anders positioniert? Oder hast du deine Position vorher gehabt und in das Buch einfließen lassen?
Ja, also was ich vorhin schon gesagt habe, das ist ein stetiger Prozess. Das hört, glaube ich, auch nie auf. Und ich hoffe, dass ich noch mit 99 so reflektieren kann, weil ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist. Aber ich bin wirklich seit glaube ich, 2 Jahren jetzt an einem Punkt, wo ich sage, das ist für mich persönlich ein guter Weg, eine gute Richtung und so möchte ich weitermachen. Mhm. Natürlich gibt es Momente, da denke ich abends, oh, hättest du eigentlich anders mit umgehen können, Vivi, das war jetzt nicht so schön von dir. Also beim nächsten Mal reagierst du anders.
Mhm.
Und ich glaube, dieses Reflektieren ist da einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um wachsen zu können.
Ja, finde ich einen sehr schönen Abschluss eigentlich.
Ja.
Hast du noch irgendwas, was du unbedingt loswerden möchtest, was dir am Herzen liegt bezüglich deines Buches oder allgemein, was für eine Message du nach außen tragen willst? Tust du ja eigentlich mit dem Buch.
Ja, ich würde mich einfach freuen, wenn mehr Menschen wirklich an sich glauben, an ihren eigenen Weg glauben und vor allem sich nicht von diesem optischen Weg leiten lassen. Denn einer meiner Lieblingssprüche, und es hört sich jetzt vielleicht sehr plakativ an, ist aber, die Menschen werden sich nicht daran erinnern, wie du ausgesehen hast, sondern wie du sie hast fühlen lassen. Mhm. Und das sollte man sich, glaube ich, öfter mal vor Augen rufen.
Mhm. Das ist echt, ist sehr schön ausgedrückt. Ja, dann habe ich immer eine letzte Frage für den Podcast. Die stelle ich jedem. Und zwar jedem. Hier berichte ich gendern. wenn das Internet ein leerer Raum wäre, was würdest du als allererstes programmieren?
Tatsächlich sowas wie
so eine Nachrichtengeschichte, wie es damals gab mit ICQ oder so. Weil ich finde es schon schön, was das Internet mit sich bringt, dass du halt mit der ganzen Welt ganz einfach kommunizieren kannst. Sowas wie, ja, oder ich glaube einfach so eine Kombination aus Nachrichten und Telefonie. Ich glaube, das ist, glaube ich, eine ganz schöne Richtung, weil man das, glaube ich, einfach ganz, ganz gut nutzen kann, mit der ganzen Welt zu kommunizieren. Finde ich schon schön.
Ich finde auch einfach Kommunikation, Austausch sein, Austausch treten, gerade dadurch reflektiert man sich auch.
Ja.
Wenn man nur alleine auf einer einsamen Insel wäre.
Oh Gott, ich würde eingehen wie eine Prime. Ja. Ich habe schon die ganze Zeit so Angst, ich bin ja Single, um das jetzt am Ende noch kurz zu sagen. und ich habe so Angst vor Corona, weil ich würde eingehen, 2 Wochen allein in Isolation. Also da muss ich mir auch von irgendjemandem, muss ich meiner Mama wieder den Hund klauen.
Also ich habe ja auch einen Hund gekauft.
2 Wochen in Isolation, das würde ich alleine nicht aushalten. Ich finde es ganz, ganz wichtig, den Austausch mit anderen Menschen zu haben.
Ja, total. Ja. Ich finde, da bringt die Pandemie einen doch auch hin und wieder an die Grenzen. Und was man früher sich so vielleicht schön vorstellte, einsam auf einer Insel sein, auf gar keinen Fall.
Never ever, in 1000 Jahren nicht. Nee.
Ja, deswegen finde ich Kommunikation auch was sehr Schönes. Gerade so ein Buch ist ja auch eine Art von Kommunikation. Also du trägst da was nach außen. Und wer auch immer es von euch sich bestellt und liest, dem wünsche ich ganz viel Spaß beim Lesen und drüber nachdenken. Und ja, wie gesagt, ich fand es einfach toll, dass ihr wirklich so einen wissenschaftlichen Aspekt reingebracht habt, dann eure persönlichen Statements und dann sogar noch uns quasi Raum lasst, indem wir da irgendwie was reinschreiben können und das Buch einfach zu unserem ganz persönlichen, wie auch so ein Tagebuch machen können. Mhm. Also vielen Dank für eure Arbeit, die ihr da geleistet habt.
Ich freue mich über dein Feedback. Sehr schön zu hören.
Und ich hoffe, dass euch das Gespräch inspiriert hat, dass ihr da was mit rausnehmen konntet für euch und einfach vor allem wieder bei euch anfangt und euch irgendwie neu justiert oder hinterfragt oder vielleicht auch sogar sagt so, hey, ich bin an einem Punkt, der ist gerade gut und das gestehe ich mir jetzt auch mal ein.
Ja.
Und dafür mache ich diese Podcasts und ich danke dir für all deine Antworten und Einblicke.
Danke dir.
Das war's, ihr Lieben. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und falls ihr zu dem Thema was beizutragen habt, dann fühlt euch wirklich frei, mich zu kontaktieren, ob es auf Instagram ist oder auch per E-Mail. Ich bekomme immer relativ viele private Nachrichten. Ihr könnt aber auch unter den Posts kommentieren und so kann vielleicht auch mal ein Austausch zwischen euch stattfinden. Es muss auch gar nicht immer nur von mir zu euch sein, sondern auch ihr als Community könnt euch darüber unterhalten, was ihr denkt und fühlt, wenn ihr auch solche Wörter hört oder solche Bewegungen, wenn ihr da, ihr seid mit dabei. Wir sind die Frauen, die jetzt gerade leben und die diese ganze Debatte und diesen ganzen Diskurs erlebt und eben auch formen kann. Und ich glaube, dass da einfach ein Austausch extrem hilfreich ist. Und da möchte ich euch meine Plattform gerne für zur Verfügung stellen, dass ihr da euch einfach unterhalten könnt, austauschen könnt. Und zu einem, dass man sich vielleicht nicht alleine fühlt mit seinen Gedanken, zum anderen aber auch, dass man irgendwie mal los wird, was man denkt. Und solange das alles konstruktiv ist oder auch mit Kritik in Verbindung steht, habe ich da überhaupt keine Probleme mit. Und ich finde, genau dadurch entsteht ja irgendwie ein neuer Konsens und eine neue Sinngebung. Und damit möchte ich auch abschließen und hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat und ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei sein werdet. Bleibt gesund und munter, eure Kimiana.